und herzlich willkommen beim Podcast von Stama Austria, dem Dachverband der österreichischen Stadtmarketingorganisation. Einmal im Jahr trifft sich der Dachverband zur sogenannten Denkwerkstatt, um über die Zukunft der Städte und die Möglichkeiten, diese Zukunft zu gestalten, nachzudenken. Eingeladen sind neben den Kolleginnen und Kollegen aus Österreich auch immer Expertinnen und Experten aus der Soziologie, der Philosophie, Architektur, der Kultur oder der Regionalentwicklung. Neben dem direkten Austausch in der Denkwerkstatt laden wir Sie auch immer zum Gespräch für unseren Podcast, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, uns mit Ihnen zu unterhalten. Mein heutiger Gesprächsgast ist Professor Dr. Jana Revidin. Jana Revidin studierte Architektur und Städtebau in Buenos Aires, Princeton und Mailand und habilitierte an der Universität Venedig über das Verständnis des öffentlichen Raums als Katalysator demokratischen Selbstverständnisses in der deutschen Reformmoderne. Sie ist Verfasserin mehrerer Standardwerke der Architekturtheorie und daher die ideale Gesprächspartnerin über den Begriff der atmosphärischen Stadtraumgestaltung.
Guten Morgen, liebe Jana. Schön, dass du da bist.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Wir sitzen hier im Kloster Neustift in einem sehr, sehr alten Gebäude, das zum einen eine sehr große Geschichte natürlich hat, dessen Entstehung aber auch klaren Regeln folgte. Also die Art und Weise, wie ein Kloster gebaut wurde, hat sehr, sehr viel mit dem Lebensentwurf und dem Menschenbild der Mönche zu tun, die diese Anlage errichtet haben. Wenn wir so eine Klosteranlage vergleichen mit einer modernen Stadt oder mit Stadtvierteln oder grundsätzlich mit neu errichteten Gebäuden, können wir aus diesen Anlagen und aus dieser Logik, die da dahinter ist, auch für heute noch was lernen oder war das einfach eine andere Zeit und heute gelten andere Regeln?
Oh, wir können alles aus der Urbarmachung der Welt durch religiöse oder philosophisch-ethisch vereinte Gruppen lernen. Es ist immer die Vereinigung, es ist immer die Gruppe, die einer bestimmten Auffassung folgt, sei die religiöser oder philosophischer Art oder auch politischer Art. Alles ist ja politisch im Ende. Und die Mönche in unserem Kulturraum Europa im Mittelalter, aber auch andere Gruppierungen, nehmen wir die Indios in den Anden oder im asiatischen Raum die Glaubensgemeinschaften, die selbst in unwirklichsten Gegenden der Welt sich die Welt urbar gemacht haben, ihr Territorium, ihren Grund urbar gemacht haben. Von denen können wir so wie damals heute lernen. Carlo Cattaneo sagt sehr schön, ein großer Wissenschaftler, Gründer des Mailänder Polytechnikums vor 150 Jahren und auch Politiker, sagt, es gibt keinen natürlichen Raum noch heute auf der Erde, und er sprach vor 150 Jahren, wo wir ein Zehntel der Weltbevölkerung von heute hatten, der nur der Natur untertan wäre, weil der Mensch hat sich diesen Auftrag gestellt. Steht ja in allen Religionsbüchern, dass der Mensch bitte sich diese Erde gestalten möge. Ob wir sie nun zu Tode gestaltet haben mit der Industrialisierung und der modernen Energieausbeute, ist eine große Frage. Aber zu seiner Zeit sagt er, vor 150 Jahren, der Mensch sollte diesen Lebensraum bestmöglich gestalten, respektös natürlich. Aber wenn wir eine Landschaft anschauen, wie heute diese wunderschöne Weinlandschaft, die hier schon seit mehr als 1000 Jahren der Mensch nutzbar gemacht hat für sich und für seine Kultur und für seine Kultivierung, dann ist der zweite Satz, den Cattaneo sagt, sehr, sehr treffend. Er sagt, die Erde, wie wir sie heute sehen, ist ein unendliches Reservoir menschlicher Mühe. Ist das nicht schön? Wenn diese Mönche nicht jeden Tag um 5 Uhr nach ihrer Morgenmesse sich auf ihre Weinberge aufgemacht hätten, und das war eine wunderbare Verteilung von je nach Talent und je nach persönlichem Willen und Können, sich nutzbar machen, auch in der Gemeinschaft der Mönche. Der eine machte die Küche, der andere den Weinkeller, der dritte die Bienen, der vierte machte den Garten und andere machten eben die Weinberge oder in anderen Gegenden der Welt eben andere Formen der Urbarmachung. Wenn das nicht von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr und Jahrhundert zu Jahrhundert weitergetragen worden wäre, wären diese Anwesen wie eine große Abtei hätten nie überleben können. So eine Art von Lebensführung in einer in sich gewachsenen und einigen Gruppe sind die Grundlage aller nachhaltigen Entwicklung. Deswegen heute, wenn wir ein Stadtviertel uns anschauen oder sogar eine halbe Stadt, ein Quartier, eine ganze Stadt, dann können wir nur immer wieder auf diese Einigkeit im Willen der Gruppe zurückgreifen. Sagt schon Ferdinand Tönnies, der Gründer der Soziologie 1910, nur die Einigkeit einer Gruppe, das ist im Kleinsten die Familie, dann ist es vielleicht eine Nachbarschaft, so wie hier eine Mönchschaft, eine Mönchsfamilie, und dann ist es natürlich eine Wahlfamilie, sportlicher Art, politischer Art, gesellschaftlicher Art, kultureller Art. Wenn wir diese Einigkeit erreichen in einem Lebensraum, dann werden wir den Lebensraum auch nachhaltig auf lange Zeit entwickeln können.
Das ist ein wichtiges Stichwort, weil die Mönche, die sich hier als Gruppe fanden oder als Gruppe begannen, die kannten ihre Spielregeln. Also die waren per se oder per Definition einig, weil deren Spielregeln sie sich ja nicht selber auferlegt haben, sondern das waren klare Regeln, wie man als Mönch zu leben hat. Das heißt, es waren ja jetzt auch nicht gerade die größten Individualisten, sondern es war dieses Kollektiv. Und heute haben wir eine andere Situation. Also heute sind wir Individualisten und heute haben wir ganz unterschiedliche Interessen. Und wie schaffen wir es in der Stadtplanung, in der Quartiersplanung, wie auch immer, diese Gruppe, von der du gesprochen hast, herzustellen oder dieses gemeinsame Bild? Also mit welchen Werkzeugen kann man arbeiten, dass ein Plan entsteht, aus dem im Idealfall dann Gebäude entstehen? Oder sollte es andersrum sein, zuerst die Gebäude und dann die Nutzung? Ich schätze eher nein.
Wir sollten immer zuerst wertschätzen, was schon da ist. Das ist die Ressource jedes Ortes und das macht den Charakter des Ortes aus. Wenn die moderne Soziologie von Placemaking spricht, dann ist das im besten Sinne so zu verstehen, dass wir den Platz, den Ort erst einmal wahrnehmen mit allen Sinnen und mit allen Formen der Kartierung und der geografischen, geologischen, klimatologischen, natürlich auch anthropologischen, es geht ja nicht um den Ort, sondern um wer dort lebt, Kartierung und Analyse. Wenn wir diesen Ort einmal verstanden haben, das braucht relativ viel Zeit, man muss Zeit an dem Ort verbringen und man muss sich auch in den Ort einschreiben, am besten dort wohnen. Wenn wir eine Stadt oder ein Quartier analysieren, auch mit meinen Studenten, dann bleiben wir da über mehrere Semester. Also wir wohnen bei den Bewohnern und nur so kann man einen Ort, wie auch hier in einem Kloster, man geht morgens um 6 durch die Gänge. Und obwohl es heute kein Kloster mehr ist, aber man spürt diesen Geist noch. Man spürt diese Stille, diese in sich ruhende Getragenheit, die immer von einem, immer von einer Ordnung getragen wurde, einer Lebensordnung oder einer auch transzendenten Ordnung natürlich. Und wenn wir diesen Charakter des Ortes einmal begreifen und uns die Zeit dazu nehmen, dann sollten wir immer aus den Ressourcen dieses Ortes weiterentwickeln. Placemaking heißt also, die Qualitäten eines Ortes begreifen, dann die Potenziale daraus entwickeln. Das kann man nur in transdisziplinären Gruppen, das können nicht nur Architekten oder Stadtplaner, dazu sind sie leider bis zum heutigen Tag viel zu doktrinär ausgebildet, als große Stars, die alles wissen. Wir wissen gar nichts, der Ort lehrt uns alles. Das kann ich nur gemeinsam mit Anthropologen, Biologen, teilweise Botanikern, kommt darauf an, wo wir sind auf der Welt, aber natürlich auch Politologen oder Soziologen, die uns erklären, wie sind die ökonomischen Verhältnisse hier, wer hat die Macht, wie ist die Machtstruktur in dieser Stadt, wer wird entscheiden. Aber auch, wie ist die demografische Entwicklung? Gibt es mehr Kinder, weniger Kinder? Ziehen die Menschen weg? Kommen sie eher her aus bestimmten Gründen? Oft haben wir jetzt durch die Bevölkerungsverschiebungen innerhalb von Europa, von Osten nach Westen, wir haben Zuwächse von Menschen, die gar nicht wegen des Ortes gekommen waren, sondern einfach, weil sie sonst keinen Lebensraum mehr gehabt hätten, also auf der Flucht sind und dort teilweise hängen bleiben, wo sie als erstes eine Möglichkeit des Überlebens geboten bekommen. Also wenn wir diese Mischungen erstmal verstanden haben, dann können wir die Potenziale, die dieser Ort ja schon seit Jahrtausenden meistens hat, weiterentwickeln. Wir können aber auch, und das ist ganz wichtig, und das tun wir auch heute in diesem kleinen Workshop hier, der viel zu kurz ist, aber wir tun, was wir können in 1,5 Tagen, wir müssen auch auf Gefahren hinweisen, die meistens von Ideengebern kommen, die aus meiner Zunft sind. Reißen wir das doch ab. Ich mache Ihnen ein viel tolleres Gemeinschaftshaus oder ich baue Ihnen einen neuen Bahnhof. Warum? Es ist oft genau dieser alte Bahnhof aus dem noch vielleicht 18. oder 19. Jahrhundert, wo man die Bahn ja erstmal erfunden und entwickelt hat, der das Spezielle in diesem Ort noch ist. Und wo sich alle, die hier groß geworden sind, noch erinnern, wie sie als Schüler, als Mittelschüler, als nachher Gymnasiasten, vielleicht dann nachher als Studenten, diesen Bahnhof kennen sie, seit sie gehen können. Und diese menschliche Komponente vergessen leider meine Kollegen viel zu oft, weil sie sich selber verwirklichen wollen. Aber alles kommt zurück. Wenn ich diesen Bahnhof abgerissen habe oder dieses alte Bahnwärterhaus, dann ist es abgerissen. Dann kann es nur noch virtuell in der Erinnerung oder in der kollektiven Erinnerung, im kollektiven Gedächtnis dieser Gemeinschaft weiterleben. Dann ist es zu spät. Und das Neue, was wir bauen, müssen wir Architekten und Städteplaner uns auch immer vor Augen führen. Städteplaner im Speziellen planen für 100 Jahre, 200 Jahre. Le Corbusier hat vor 100 Jahren die Städteplanung des 20. Jahrhunderts auf 150 Jahre ruiniert. Ein eklatanter Fehler, die autogerechte Stadt zu proklamieren. Und leider, die Protagonisten des Bauhauses waren 1933, als Le Corbusier das im Siam in Athen vorstellt, alle auf der Flucht vor Adolf Hitler. Keiner konnte sich mit diesem jungen Schweizer ernsthaft befassen. Wir tragen heute noch die Konsequenzen von diesem Futurismuswahn. Wir hätten die autogerechte Stadt nie gebraucht. Wir hätten auch die autogerechte Landschaft nie gebraucht. Wie viel an Landschaft, an Territorium haben wir uns vertan? Warum hat man nicht viel früher die Eisenbahn wiederentdeckt, die ja schon da war? Also es sind so Selbstdarstellungsprobleme, die uns meistens viel mehr im Weg stehen, als was der Ort uns wirklich bietet. Und wenn wir einmal fragen, was ist schon da, was wird am dringendsten gebraucht? In einer Zeitspanne, es kann nicht immer alles gleichzeitig gemacht werden, aber was bräuchten wir am allerdringendsten? Was ist dem Ort auch gerecht? Placemaking heißt eben nicht, irgendeine Disney-Figur auf einen Platz zu stellen, die passt da nicht hin und die würde auch nicht gefallen, selbst den Kindern nicht gefallen, weil sie einfach außerhalb ihres Kontexts steht. Aber wenn wir uns das fragen, was wird gebraucht, am dringendsten und mit welchen einfachsten Mitteln könnte ich das kreieren, teilweise auch gar nicht für die Ewigkeit, sondern auch ephemer. Ich probiere mal etwas aus. Für 2 Wochen im Sommer, für ein Festival im Winter, für einen Weihnachtsmarkt, für einen Anlass, der in der Bevölkerung ja schon existiert und für Anlässe, die in neuen Gruppen der Bevölkerung, die jetzt sich immer mehr mischen, und das ist sehr gut so, das ist der fruchtbarste Teil der menschlichen Entwicklung, dass wir Kulturen eben offen sind zu mischen und das auch wirklich fördern, aktiv fördern. Auch diese neuen Gruppierungen haben ihre Traditionen. Vielleicht nicht unsere, weil sie vielleicht aus asiatischen oder orientalischen oder auch afrikanischen oder südamerikanischen Gruppierungen kommen. Ja, warum lassen wir das nicht zu? Wir haben sie im Mittelalter ja auch zugelassen. In Venedig, wo ich lebe, waren 12 Ethnien und 6 Weltreligionen friedlich auf einem kleinsten Lebensraum zusammen gepfercht, müsste man heute fast sagen, und haben sich doch arrangiert und haben sich respektiert und waren die erfolgreichste Gesellschaft über 1600 Jahre, bis man dann Amerika entdeckt hat.
Mhm. Dieser Geist des Ortes und diese transzendente Ordnung, von der du gesprochen hast, Auch ergänzend um dieses Thema, wir hätten nie eine autogerechte Stadt gebraucht. Da stellt sich mir die Frage, ist es so ein Universalismus, der grundsätzlich gelten würde, wie wir bauen sollten, und wir vergessen es nur manchmal, oder ist es eine Entwicklung, die heute einfach eine andere ist wie vor 100 Jahren? Also hätten wir vor 100 Jahren schon wissen können, dass wir keine autogerechte Stadt brauchen? Jan Gehl spricht von diesem menschlichen Maß. Das wäre ja eigentlich so eine grundsätzliche Regel. Also glaubst du, es gibt so eine strukturelle Ebene, auf der man richtige Entscheidungen treffen kann für die Stadtplanung? Oder ist es einfach so, dass man hinterher klüger ist?
Man sollte schon im Vorhinein klüger sein. Dazu werden wir ausgebildet. Und das sollte unser ethischer Arbeits- und Lebensauftrag sein. Das ist gerade das große Risiko, sobald ein Gestalter in einen Machtkontext eingebunden wird, und das liebt die Politik, sie liebt große Star-Projekte zu produzieren, die kosten teilweise in einem Schlag mehr als die Stadtverwaltung über 15 Jahre, die gesamte Stadtverwaltung, die Schneeräumung, die Müllentsorgung und vielleicht das Gestalten von öffentlichen Lebensräumen, die Bevölkerung wirklich zusammenbringt, statt einem Museum, was eine ortsansässige junge Familie vielleicht einmal im Leben besuchen kann, weil sie sich das grundsätzlich gar nicht leisten kann. Also wenn Gestaltung in Verbindung mit von oben nach unten Entscheidungen kombiniert wird, dann besteht die Gefahr, dass wir nicht mehr vorausdenken, wie sollte diese Stadt sich demütig denkend und demütig einfühlend denn aus sich selber heraus entwickeln, sondern dass wir eben nicht voraussehen, sondern nur für den jetzigen Augenblick. Und das war auch bei Le Corbusiers Fall. Seine Thesen wurden entwickelt, damit er bauen konnte. Das war ein ganz egoistischer Auftrag. Und sein erster Bauauf großer Auftraggeber war die Republik von Vichy. Also er war ein absolut faschistischer Mitläufer. Ist inzwischen auch belegt und zum Glück stößt es seine geradezu königliches Ansehen in Frankreich endgültig vom Thron, aber das kommt zu spät leider. Wir sollten immer uns selber zurücknehmen und auf den Ort hören und vor allem den Ort und sein Milieu, also wer belebt diesen Ort heute und wer könnte ihn morgen, übermorgen und vielleicht in 5 Jahren beleben. Viel mehr vorausplanen können wir nicht, konnten wir aber auch schon zu Jesus Christus Zeiten nicht, auch dort wanderten die Menschen. Das hat nie aufgehört. Wir hatten größte Ströme von Völkerwanderungen. Alle 2, 3 Jahrhunderte wiederholt sich das. Ob sie nun von Osten nach Westen oder eher von Norden nach Süden ziehen oder von Süden nach Norden, das liegt immer an natürlich kriegerischen Entwicklungen oder Bedrohungen. Das liegt aber auch an Naturveränderungen. Die Natur lebt ja auch. Sie verändert sich ständig. Und wenn die Klimazonen eben wärmer oder wieder kälter werden, vertreiben sie gewisse Bevölkerungsgruppen und natürlich auch denken wir daran, dass nicht nur wir Menschen Lebewesen sind. Wir haben eine Flora und eine Fauna, für die wir verantwortlich sein sollten. Wenn in der Bibel steht, macht ihr die Erde untertan, dann soll das heißen, respektiere die Erde, pflege sie, nicht nütze sie aus. Deswegen ist dieses Nicht-Vorausdenken in einer respektvollen, demütigen, sich unterordnenden Art, sondern einfach sich irgendwo platzieren und nach mir die Sintflut, eine falsche Ethik unserer Zunft. Denn nach mir die Sintflut ist nicht wahr. Wenn wir irgendwo eingegriffen haben und es ist nicht mehr reparabel, dann fällt es ja auf uns zurück. Es wird jeder, der an einem Bauwerk vorbeigeht, das nicht wirklich in diesen Kontext passt und sich auch nicht bewährt, entsprechend, weil die Menschen lieben nicht, was sie nicht in Schönheit, auch in Fröhlichkeit, auch in einfach Überraschung anspricht, dann wird man sagen, naja, das hat der damalige Herr oder Frau so und so verantwortet. Und der damalige Politiker, der dafür die Finanzen auch aufgestellt hat. Es kommt alles zurück. Oft leider viel zu spät.
Kommen wir von den ganz großen Stadtplanern auf unsere Zunft, also auf im weitesten Sinne, ich nenne es jetzt mal Stadtkuratoren und Stadtkuratorinnen, also Leute, die entweder im Stadtmarketing oder in der Stadtverwaltung oder in der Politik, also an irgendeiner Stellschraube Städte gestalten. Welche Tipps hast du für diese Gruppe? Wie können wir Werkzeug sein von einer Stadtentwicklung mit menschlichem Maß?
Indem sie zunächst einmal diese Stadt kennenlernen. Nicht jeder arbeitet ja in einer Stadt, die er schon seit Jahren kennt. Dafür muss man sich Zeit nehmen, bevor man ein großes Plädoyer vorlegt, ich mache das und das und das. Ist leider in der Politik heute gang und gäbe, dass man viel zu schnell schon mal postuliert, was in den nächsten 3 Jahren geschehen wird. Leider hat die Politik ja auch sehr kurze Ablaufzeiten. Es geht immer nach der Wahl, ist vor der Wahl. Viel zu kurze Perioden, um wirklich einmal einen Stadtraum kennenzulernen. Indem Sie dort ja auf längere Zeit zum Glück besetzt sind, kann ich nur raten, wie ein Kind mit ganz offenen Augen durch diese Städte zu gehen. Am Abend, am Morgen, auf den Schulwegen, gemeinsam mit Jan Gehl, mit dem ich ja jahrelang in Schweden gelehrt und geforscht habe, haben wir zwei Arten der Stadterforschung entwickelt, Tracking und Tracing. Also entweder wir zählen auf einem kleinen Platz, auf einer Straße, zu bestimmten Tages- und Abend- und ja, natürlich auch Jahreszeiten. Beim Tracking zählen wir die Bewegung der Menschen. Also wir fotografieren, wir zählen sie schlicht ab, wir zeichnen Linien über einen Platz. Wie gehen diese Menschen? Die gehen nicht nach, was der Architekt gestaltet hat. Die gehen so, wie der kürzeste Weg ist. Oder sie gehen dem Wind aus dem Weg. Sie gehen von der Sonne weg im Sommer. Sie gehen in die Sonne hin im Winter. Also erstmal Tracking. Wie wird dieser Lebensraum wirklich benutzt und von wem? Kinder in muslimischen Kulturkontexten, keine Frauen im öffentlichen Raum. Sie dürfen nicht im öffentlichen Raum sein, wenn sie nicht einen konkreten Auftrag haben, zum Markt gehen, das Kind von der Schule holen, in die Moschee gehen. Aber sonst keine Frau wird je sich öffentlich auf einen Platz setzen, um dort die Zeitung zu lesen oder auf ihr Handy zu schauen. Kinder ja, bis zu einem gewissen Alter. Sind das ältere Menschen? Sind das vielleicht sogar kranke, behinderte, schwache Teile der Gesellschaft, die vielleicht gerne in den öffentlichen Raum kommen, weil sie endlich mal andere Menschen sehen und nicht nur eingesperrt in ihren Häusern oder Heimen sitzen? Auch wichtig zu beachten, gibt es schon eine Mischung? Kinder und ältere Menschen, Erwachsene, die relativ schnell zur Arbeit gehen und wieder zurück. Tracking. Tracing ist noch eine Stufe mehr. Wir verfolgen Menschen über einen Tag und über eine Nacht. Ist ganz interessant zu sehen, natürlich, die kommen da drauf und wir sagen dann, wir machen das aus akademischen Studiengründen, dürfen wir bitte sie nochmal 2 oder 3 Tage verfolgen. Teilweise sagen, das amüsiert sie dann auch, sie sagen, sie können sogar fotografieren, sie können sogar filmen. Andere in anderen Kulturgruppen natürlich, da muss man vorher sehr vorsichtig sein und vorher fragen, wir machen hier eine Studie, würden Sie erlauben, das? Aber es funktioniert immer, wenn man es richtig kommuniziert. Und das Tracing ist noch sehr viel natürlich informativer. Da suchen wir uns anthropologisch vorher ausgedacht die Gruppen aus, die wir beim Tracking sehen, die vielleicht fehlen im öffentlichen Raum. Wie wir seit 100 Jahren wissen, seit Max Weber, es ist die Mischung, die Qualität eines Lebensraums ausmacht, nicht die Dichte und auch nicht die Größe. Das kleinste Dorf kann urbaner sein als eine Großstadt. Also diese Mischung analysieren wir vorher und sagen uns, komisch, warum sind eigentlich keine Schulkinder unterwegs? Weil man dummerweise die Schulen in die Randgebiete verlegt hat, vor 10, 20, 30 Jahren, wegen der autogerechten Stadt. Warum sind eigentlich keine Rollstuhlfahrer? Warum sieht man hier keine älteren, gebrechlichen Menschen, die vielleicht mit ihren Verwandten oder ihren Hilfen da mal sich auf den Platz in den Schatten setzen, um sich ein bisschen den Markt anzuschauen, weil Altersheim wurde auch in die Peripherie gesetzt. Oder nicht barrierefrei erreichbar, so kompliziert und so mühsam, dass man beim dritten Ausflug gesagt hat, also das tue ich meiner Hilfe hier nicht mehr an, das ist einfach zu anstrengend. Das Tracing gibt uns dann in diese, sagen, minder repräsentierten Gruppen einen tiefen Einblick und dann kann man diese Menschen natürlich auch interviewen. und einmal sagen, hätten Sie 5 Minuten für mich Zeit, dürfte ich Sie 3 Fragen fragen und die Antworten auch. Weil jeder Einzelne hat Interesse daran, dass sein Lebensraum sich besser entwickelt. Für sich selbst, ganz klar. Das ist eine ganz, ganz gesunde, auf sich bezogene Sichtweise. Und diese Menschen helfen uns dann. Und wenn wir in jeder Art von partizipativer Entwicklung, die ich nur empfehlen kann, die man natürlich mit Experten durchführen muss, wir können nicht jeden fragen und alles machen, was die Menschen sich so wünschen, aber wenn wir dann auswählen und aus bestimmten Aussagen, wenn die alte Dame gesagt hat, ich darf nicht mehr auf meinen Hauptplatz, weil es ist einfach zu anstrengend, ich komme weder die Treppe bei mir hinunter, noch über eine Schwelle, noch über die Straßenbahn, Schwelle, es ist einfach nicht für mich geplant worden und ich bin ausgeschlossen. Wenn wir 3, 4 solcher wirklich dringenden Bedürfnisse dann präsentieren in einem, sagen wir mal, nur einem Bodenplan, Bodengestaltung. Wir gehen jeden Tag auf vielen verschiedenen Böden. Wir können uns wohlfühlen oder eben nicht. Wir können willkommen sein oder eben nicht. Wenn wir die dann berücksichtigen und bei einer Gestaltung diese alte Dame auch einladen und die Schulkinder, die fehlen und vielleicht die arbeitende Bevölkerung, die sagt, ich bin schnell unterwegs, aber ich hätte gern vielleicht einen Ort, wo ich doch mal 10 Minuten mich kurz hinsetzen kann und freies Wifi hätte, wo ich kurz mal 3 Mails auch beantworte, um nicht ständig immer alles gleichzeitig machen zu müssen, gehen oder fahren oder Fahrrad fahren und Telefon annehmen. Wenn wir die berücksichtigen und dann auch zitieren, dann trägt jeder Einzelne dieses Projekt. Und jeder Einzelne wird seinem Nachbarn und in der Schule und im Altersheim und im Büro sagen, also jetzt bin ich mal ernst genommen worden. Und solch eine Verwurzelung, deswegen ist ja meine Methode, nenne ich radikal, im Boden verwurzelt, wie das Efeu, mit vielen, vielen Wurzeln. Wenn wir diese vielen Wurzeln endlich einmal ernst nehmen und denen zuhören und sie dann auch zitieren, dann hat ein Projekt wirkliche Bodenhaftung. Im Gegenteil, wenn ich von oben herunter irgendetwas da drauf schmeiße, dann wird sich sofort eine Polemik in der Bevölkerung entwickeln. Sie werden sofort sagen, ja, da kommt einer mit, ich sag jetzt mal, einem neuen Vergnügungspark, einem Riesenrad, irgendetwas, was so einfach mal dahin gehauen wird. Ein paar werden sagen, ja, endlich mal was Lustiges. Aber nach 2 Tagen ist es auch nicht mehr so lustig, weil dann hat man einmal die Runde gedreht und man kommt da nie mehr zurück. Also es steht dann sofort eine Polemisierung, ja, dafür oder dagegen. Und das ist bei einer radikalen Entwicklung passiert nie, weil wir so viele Menschen befragen und so viele Meinungen einholen und wir ja auch mit externen Experten kommen, die ja ein ganz neutrales Auge auf diesen Ort werfen und die auch überhaupt kein Interesse haben, sich da machtmäßig oder finanziell zu realisieren, dann wächst ein Projekt aus dem Urboden dieses Ortes und dann wird es auch getragen.